Lange.
Völlig durcheinander.
Mit Lars Lange
und Simone Jansen.
Lars.
Simone. Hallo Simone.
Hallo Lars. Du möchtest über Corona als Chance reden.
Genau, bei unserem ersten Podcast, das bietet sich ja irgendwie so ein bisschen an, Corona, und eigentlich ist das ja ein ziemlich krasses Thema, ziemlich abfackelnd für alle. Und ich habe jetzt in der letzten Zeit gemerkt, dass mir das total gut tut, dass Corona für mich eine totale Chance ist persönlich, und da dachte ich, lasse ich die Leute mal so ein bisschen daran teilhaben und vor allen Dingen dich.
Mich,
bei
danke.
Unserem ersten Podcast.
Ja, genau. Okay, du möchtest mich daran teilhaben lassen. Okay. Magst du erstmal ein bisschen erzählen, du sagst, es ist eine große Chance für dich. Magst du ein bisschen so erzählen, inwiefern?
Ja, also das letzte Jahr 2020 war persönlich ziemlich krass für mich. Es haben sich zwei Frauen von mir getrennt, die erste nach 19 Jahren. Das war sehr krass. Und dann habe ich direkt gleich zu Beginn des Lockdowns eine andere Frau kennengelernt, bin mit der zusammengekommen. Und das hat nicht geklappt. Das war für mich eine extreme Belastung. Und das hat erst vor kurzem hat sie Schluss gemacht. Und das war beim zweiten Lockdown. Und ich habe gemerkt, dass ich wirklich was tun muss, dass es mir gut geht. Und ich hatte da total Angst auch vor, wegen des Lockdowns, weil es gibt ja wirklich eine sehr reduzierte Möglichkeit, Leute zu treffen und überhaupt sich abzulenken, irgendwas anderes zu machen. Und was ich gerade extrem abfeiere, ist, dass ich unterstützt werde durch diesen Lockdown im mich um mich kümmern. Also ich schaffe es gerade tatsächlich, dem inneren Yogi von mir Raum zu geben. Der feiert das gerade total ab, dass ich sozusagen in einer Umgebung bin, die relativ ruhig ist, die mich relativ zur Ruhe kommen lässt. Und das tut mir gerade total gut, die mich auf mich sich konzentrieren lässt.
Okay. Du hattest ja vorher gesagt, also es ist ja so ein bisschen unser Konzept dieses Podcastes, dass einer sich ein Thema wünscht und man sich so ein bisschen darauf vorbereiten kann oder auch nicht, je nachdem, was derjenige oder diejenige möchte. Und ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass es so persönlich wird.
Mhm.
Okay. Und bin jetzt so ein bisschen Corona als Chance, es ist ja, also so mein erster Impuls, ich kann das verstehen, da würde ich auch nachher noch was zu sagen, ist natürlich, wenn man das jetzt so hört, dass man denkt, das ist jetzt eine sehr individuelle Sichtweise und mag vielleicht, ich weiß ja nicht, ob der Begriff zynisch passend ist, ist natürlich in dem Kontext, dass irgendwie viele Menschen erkranken, sterben, um ihre Existenzen bangen und was da alles noch so mitschwingt, hört sich das erstmal so befremdlich an.
Mhm. Ja, zynisch ist das, es ist wirklich überhaupt nicht zynisch gemeint, also in keinster Weise. Es ist nur so gemeint, dass ich ja an dieser Situation jetzt erstmal wirklich gar nichts ändern kann und ich da auch in keinster Weise für verantwortlich bin, dass es Corona gibt oder dass Corona verbreitet wird. Also ich bin kein Corona-Leugner, ich halte mich an die Maskenpflicht, an die Beschränkungen, Kontaktbeschränkungen. Also ich befeuere das in keinster Weise und bin da in keinster Weise für verantwortlich. Ich gucke aber, was mir das, also diese eigentlich wirklich krasse Geschichte, was mir das auch Positives schenkt. Ich versuche praktisch dieser wirklich heftigen Gesamtsituation für mich etwas Positives abzugewinnen. Also praktisch dieser negativen Energie etwas, ja, was das ins Positive für mich zu drehen. Und da sehe ich auf jeden Fall was. Also diese Einschränkung der Möglichkeiten, die ich jetzt erlebe, die gibt mir auf einer anderen Ebene total viele Möglichkeiten und total viel Raum. Und das ist etwas, was ich gerne auch anderen Menschen schenken möchte oder teilen möchte, mit ihnen teilen möchte, dass das für sie vielleicht auch eine Möglichkeit ist, damit umzugehen, statt zu verzweifeln. Und ja, vielleicht wäre so das grobe Stichwort so auf einer persönlichen Ebene dieses Alleinsein oder diese zur Ruhe kommen als Chance auch. Also Corona als zur Ruhe kommen, als Chance mit sich selber besser auszukommen. Und ja.
Okay.
Punkt.
Punkt. Gut, ja, da kann ich mitgehen. Dann ist es so ein bisschen der Blick, weil ich finde, Krise ist ja schwer oder ist unterschiedlich zu definieren. Ist es eine individuelle Krise? Ist es eine Krise einer Gruppierung, also jetzt Pandemie der ganzen Welt und so weiter? Das ist der Blick auf der den individuellen Umgang mit einer Krise ist.
Genau,
so,
genau.
Das nimmt, ich finde, das nimmt dann auch so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, das nimmt dieses vielleicht erstmal so makaber, zynisch, wie immer man das nennen will, das nimmt es raus, sondern eher so ein Umgang mit dieser Krise auf so einer individuellen Ebene. Ist es das? Verstehe ich
so? Ja, genau, richtig. Ein Umgang damit und eben auch tatsächlich die Chancen darin zu sehen. Also so die praktisch aufzuhören, einen riesen Bordmotor anzuschmeißen und gegen den Wind zu segeln, gegen den Wind zu kämpfen, gegen diesen Corona-Wind. Also es geht gerade im Moment nicht, dass ich Party mache, dass ich eine Veranstaltung organisiere, dass ich irgendwo hingehe. Es geht gerade nicht. Was aber geht, und das ist die Schönheit dieser ganzen Sache, ist, dass ich mich auf mich selbst konzentriere, dass ich ganz viele Sachen machen kann, die ich immer schon mal mit mir machen wollte, und da sozusagen diesen Gegenwind als Rückenwind begreifen. Also praktisch umdrehen und zu gucken, wie kann ich diesen Gegenwind zum Rückenwind machen.
Okay. Mhm. Ja.
Oh, das ist so die Idee. Und das klappt bei mir tatsächlich ziemlich gut. Und ich habe da jetzt so für mich so ein paar Routinen. Ich habe jetzt so für mich so Lebensroutinen entwickelt, was ich eigentlich immer schon mal machen wollte. Also ich habe bisher in meinem Leben sehr einer hedonistischen Seite Raum gegeben, meinem inneren Partytier. Und in mir gab es aber immer schon und gibt es auch einen Yogi, ein Mensch, der so eine Art Asket, oder ein Mensch, der sich sehr für sich selbst interessiert, für Meditation, für ein innergeistiges Wachstum, und der feiert das gerade total und der kriegt gerade total Raum, weil es eh nichts anderes gibt. Es gibt irgendwie wenig Alternativen, und das ist für mich halt sehr schön, gerade was ich so alles schaffe, was ich immer mir schon vorgenommen hatte.
Okay, also für dich das als Anlass zu nehmen, als eine Art Anstoß zur Veränderung.
Ja, absolut.
Also das, was man schon auch sagen kann, dass zumindest auf individueller, vielleicht auch auf größer gefasster Ebene, dass jetzt nicht in jeder Krise, aber auch natürlich die Chance einer Veränderung liegt, ohne jetzt. Und das, finde ich, ist auch noch ein interessanter Gedanke. Es ist die Frage, ob es immer diese Krise bräuchte und ob es nicht schöner wäre, wenn es auch anders gehen würde. Das ist die Frage.
Super Frage.
Ja, super Frage. Und da zu schauen. Was mir einfällt, was du jetzt erzählt hast, da fällt mir Resilienz ein. Mhm. Das finde ich, das erinnerte mich das gerade dran, dass das ist ja, wie geht man damit um? Das ist eine, dass du versuchst, so verstehe ich dich jetzt, so eine positive Bewertung zu gucken, das Problem, die Krise wahrzunehmen. Es gibt Corona, du hast es eben gesagt, ich halte mich an die Regeln, ich sehe das alles ein, und trotzdem handlungsfähig zu bleiben und zu gucken, was kann ich jetzt trotzdem so im Kleinen für mich tun, dass ich gut durch diese Krise komme.
Mhm, genau, also Resilienz, das finde ich gut, das Stichwort, also das ist ja die Widerstandsfähigkeit oder die Fähigkeit, wie würdest du das übersetzen?
Ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen aus der Werkstoffkunde, wenn das so heißt. Das ist, glaube ich, ein Material, Widerstandsfähigkeit. Mhm. Also es ist, glaube ich, erstmal auch so was Physikalisches, dass man etwas aus der Form zieht, loslässt wie so ein Gummi, und dann geht es wieder zurück. Mhm. Und ich denke, so im psychologischen Bereich ist es dass man bei Krisen, Herausforderungen, was auch immer, so eine seelische Widerstandskraft hat, damit umgehen kann, sich vielleicht, so Schlagwörter, sich nicht aus der Bahn werfen lässt, zumindest wieder auf irgendeine Bahn zurückfindet. Und vielleicht könnte man es so als seelisches Immunsystem titulieren. Das finde ich eine ganz schöne Bezeichnung.
Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Und mir hat auch sehr gut gefallen die Frage, ob es die Krise braucht, um etwas Positives für mich machen zu können.
Oder so eine Veränderung. Ja. So diese, braucht es eigentlich die Krise als Katharsis?
Also für mich hat es das tatsächlich gebraucht. Also da würde ich für mich ein ganz klares Ja sagen. Also es kam einfach dieser Abbruch dieser zweiten Beziehung und eben dieser Lockdown zusammen, und ich glaube, ich war nicht resilient, ich war nicht widerstandsfähig, und ich habe gemerkt, ich muss etwas tun, um diese Widerstandsfähigkeit, um diese Resilienz wirklich aufzubauen, um mich jeden Tag eigentlich selbst als Mensch herzustellen, als oder sagen wir mal nicht nur als Mensch, sondern als wohl, dass ich mich wohlfühle in mir, oder überhaupt, dass es mir gut geht. Und dieses Wohlsein, das muss ich jeden Tag selber herstellen und dafür habe ich selber die Verantwortung. Das ist eigentlich für mich die große Erkenntnis aus dieser Krise, aus dieser kombinierten Corona- und Beziehungskrise, dass ich mich jeden Tag selber herstelle, dass ich verantwortlich bin für mein Wohlsein und dass ich das in einem gewissen Teil in der Hand habe. Also ich würde davon absehen zu sagen, ich habe das komplett selber in der Hand. Ich habe nicht selber in der Hand, ob ich jetzt zum Beispiel krank werde oder nicht. Dann ist das Wohlsein einfach extrem gefährdet. Und das habe ich wirklich wenig in der Hand, ob ich jetzt krank werde oder nicht. Aber ich habe einen Raum, den ich bearbeiten kann, den ich wie ein Gärtner, der im Garten da ackern kann und dafür was tun kann, dass es seinen Pflänzchen gut geht, kann ich schauen, dass es meinen Pflänzchen gut geht, den Pflänzchen des Wohlseins zum Beispiel. Und das habe ich so für mich gelernt, dass wenn ich gewisse Sachen mache, dass es mir dann echt gut geht. Und da braucht es für mich definitiv diese Krise, was ich total traurig finde, dass ich das nicht selber so hingekriegt habe. Aber das geht wahrscheinlich vielen so, dass die wirklich so einen Arschtritt oder so eine Krise brauchen, um irgendwie mal aus den Pötten zu kommen. Ich habe mich da gefühlt wie so eine gespannte Feder. Eigentlich war alles schon da, auch die Erkenntnis war da. Und dann hat eigentlich diese Beziehungskrise, diese Frau oder eben auch Corona einfach den Abzug gedrückt und auf einmal ging alles. Das war echt krass.
Okay. Ja, ich glaube schon, dass das teilweise hilfreich sein kann, dass man da also sowas, in der Entwicklungspsychologie sind ja Krisen jetzt auch nicht, also wenn wir jetzt auf so einer individuellen Ebene bleiben und jetzt mal Corona, wir kommen ja gerade so ein bisschen davon weg und sind bei vielleicht individuelleren Krisen, dass es teilweise ganz hilfreich ist. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Du hast es ja eben auch schon eingeschränkt. Mhm. Ich finde zum Beispiel, wenn ich dann, also eine ganz krasse Krise ist der Todesfall eines geliebten Menschen oder eine schwere Erkrankung. Da finde ich dann so Aussagen wie, sehe es doch als Chance oder sehe die Krise, finde ich schwierig.
Ja,
finde ich auch unpassend. Das ist so, also ich muss nicht an Lungenkrebs erkranken, um die Krise zu bekommen, also oder um die Chance zu bekommen oder jetzt endlich aufzuhören zu rauchen. Also ich rauche jetzt nicht, aber es fällt mir jetzt gerade ein.
Ja.
Das finde ich schwierig.
Ja, ist es auch. Also ich glaube, das klingt dann auch, du hast es ja schon am Anfang gesagt, dass es dann eben leicht zynisch klingen kann. Das kann dann echt zynisch oder irgendwie, also das ist, glaube ich, ziemlich krass dann. Wobei natürlich in jeder Krise, wenn man das für sich selber dann entscheiden kann, kann natürlich was liegen, kann auch bei krassen Krisen ein Same enthalten sein, wie ich für mich weiterkomme. Aber das ist immer was sehr Individuelles und ich glaube, das kann ein anderer überhaupt nicht sagen. Bei Corona ist es halt für mich so, das ist eine kollektive Krise, es ist nichts Individuelles. Wir müssen damit alle in irgendeiner Form umgehen. Und ich glaube da tatsächlich, dass das etwas ist. Also mir ist so, ich glaube, wir müssen uns da, oder hilfreich ist, sich da locker zu machen und dann Wege zu gehen, wo gerade Rückenwind trotzdem herrscht, weil das gibt es ja. Und da zu achten, darauf zu achten, was kann mir das jetzt geben? Was kann mir diese Krise geben? Was kann das bedeuten für mich? Wie kann das eigentlich in was Positives umwandeln?
Okay, das ist dann, finde ich, geht in so eine Richtung, wie gehe ich eigentlich mit Krisen um? Ob es jetzt Corona oder was auch immer ist. Wie bleibe ich handlungsfähig und wie bewerte ich das? Letzten Endes bewerte ich es nur negativ, dass ich jetzt nicht Party machen kann oder alles Mögliche? Oder sehe ich dann jetzt auch wieder in Klammern, das sind natürlich jetzt hier auch luxuriöse Probleme, die hier gewälzt, also Luxusprobleme, die hier gewälzt werden. Also mir ist das irgendwie immer wichtig, dass es diese Krise oder auch Corona trifft die Welt und die Menschheit unterschiedlich, individuell, länderspezifisch, was auch immer. Deshalb finde ich das immer schwierig. Das stimmt. Aber jetzt mal, sagen wir mal, aus so einer doch noch luxuriösen Situation, in der wir uns hier gerade befinden.
Ja.
Muss man ja mal ganz klar sagen.
Ja, ich fühle mich auch hier mega privilegiert, das muss man einfach natürlich zugeben.
Jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Worauf wollte ich hinaus? Was hast du gesagt?
Ich habe überhaupt nicht zugehört, Simone.
Echt? Das ist ja eine Unverschämtheit. Ja, hast du auf dein Smartphone geguckt, oder?
Ja, ist richtig.
Ja, da müssen wir auch noch mal drüber reden, sobald das Mikro aus ist, dass das echt nicht geht. Jetzt habe ich wirklich den Faden verloren, aber ich glaube, ich wollte, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein.
Dann war es auch nicht wichtig.
Ich weiß es nicht, war bestimmt total wichtig. Also ich bin mir sicher, dass es jetzt das Highlight dieser Folge gewesen, der erste
genau.
Highlight
wäre es gewesen. Ja, dass man prinzipiell sagen kann, also die Krise als Chance, dann bist du auf diese Privilegien gekommen. Wir können es natürlich gleich noch nachhören und dann hier rausschneiden, alles
rausschneiden. Nein, das ist doof. Nein, wir schneiden nichts raus.
Wir schneiden gar nichts raus.
First Take? Ja, First Take.
Okay.
Und ja, irgendwie, ich weiß es nicht, ja, bietet individuell Möglichkeiten, muss man vorsichtig formulieren.
Ja, absolut.
So, vielleicht war es das, was ich sagen wollte.
Ja, also interessant ist natürlich überhaupt, dass Corona, dass wir da so heftig reagieren. Ich habe, das ist, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, ich bin 47 jetzt geworden, dass ich gemerkt habe, dass der Staat wirklich mal rigoros reagiert. Das meine, also das jetzt erstmal so wertfrei, dass wir, also wie soll ich sagen, dass der Staat einfach in mein Leben massiv eingreift und dass er mir Verbot gibt. Also dass er auf eine Situation, die kollektiv als Bedrohung wahrgenommen wird, dass der Staat heftig reagiert. Kollektiv für ganz Deutschland, eigentlich auch weltweit, können wir sagen. Das ist eigentlich so die erste Erfahrung von diesem globalen Durchgreifen oder vom Durchgreifen eines Staates. Das finde ich sehr faszinierend, weil wir haben ja schon seit unserer Kindheit, also 1972, Club of Rome, Klimawandel, haben wir ja schon ein globales Bedrohungsszenario, was viel mehr Opfer fordern wird als diese Corona-Krise oder auch jetzt schon gefordert hat. Und da ist der Staat ja komplett hilflos, beziehungsweise macht er überhaupt nichts. Also ich habe auf jeden Fall jetzt erlebt, dass der Staat theoretisch überhaupt in der Lage ist, etwas zu tun, auf eine Bedrohung zu reagieren. Das habe ich so noch nie in meinem Leben wahrgenommen.
Okay. Das hört sich jetzt, muss ich mal so ein bisschen sacken lassen, aber es hört sich jetzt so an, als wäre der Staat bisher total handlungsunfähig gewesen?
Also ich würde sagen, das ist also meiner Wahrnehmung nach und auch der Wahrnehmung von der 99,9 der WissenschaftlerInnen, dass es mindestens eine Bedrohung gibt, die wahnsinnig viele Opfer fordern wird und schon gefordert hat, nämlich der Klimawandel, und dass da überhaupt nichts passiert und dass da die Parameter immer weiter Richtung Katastrophe gehen und dass da nichts passiert. Und ich glaube, was da vielleicht der entscheidende Unterschied ist, zum einen sehen wir das ja noch nicht sofort, die Folgen. Also mit der Dürre sehen wir. Wir sehen das mit den Waldbränden in Australien oder in USA, in Kalifornien. Aber der Unterschied ist wahrscheinlich, dass Corona einfach nur scheiße ist. Also ich glaube, es gibt niemand, der Corona bekommt und da irgendeine Lust draus gewinnt oder irgendwas schönes Erlebnis hat, irgendwelche abgefahrenen Bewusstseinszustände oder so, dass man sagen würde, ey, Corona ist echt abgefahren, es war echt gefährlich. Aber während wir zum Beispiel das Auto fahren oder eine riesen Hütte haben und die im Winter heizen, das ist ausbalanciert irgendwie durch ein Vergnügen. Also beim Klimawandel, die Gründe des Klimawandels sind, oder die Ursachen des Klimawandels sind für manche Leute ein Riesenspaß. Autofahren wird von vielen Leuten als Riesenspaß wahrgenommen. Und dann ist es ihnen scheißegal, ob da eine Gefahr ist oder ob da Menschen durchsterben. Das ist egal. Während bei Corona eben absolut klar ist, dass da niemand irgendwas von hat. Und da kann man dann gut gegen vorgehen. Könnte das was sein, warum der Staat da nicht handelt oder warum die Menschen da so zögerlich sind, auch selber was zu tun?
Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, das bringt uns gerade auf so einen anderen Pfad, wenn wir über Corona als Chance, macht das jetzt gerade so ein ja, anderes
doch,
Thema
doch, das,
auf?
Nee, macht's nicht, weil ich sehe jetzt natürlich ich komme ja eher von einer anderen Richtung. Ich würde bisher sagen, dass der Staat eben unfähig ist, auf Probleme zu reagieren. Und das jetzt bei aller Schwäche, die der Staat jetzt eigentlich im Umgang mit Corona zeigt, erlässt er doch ziemlich krasse Maßnahmen. Das könnte er, und das zeigt das mir, und deshalb auch Corona als Chance, das könnte er beim Klimawandel theoretisch auch machen. Er könnte sagen, echt, ey Leute, das geht gerade alles gar nicht. Wir müssen jetzt die Wirtschaft um 50% reduzieren in 3 Monaten. Das könnte er tun und das würde auch gehen. Ohne dass irgendjemand hier verhungert, ohne dass irgendwie ohne dass wir wahrscheinlich unser Glücksempfinden entscheidend reduzieren würden. Sogar
okay.
Im Gegenteil.
Ja, das mit dem Glücksempfinden, okay, das Glück nicht an also gut, mit dem Glücksempfinden bin ich noch bei dir, wenn du jetzt sagst, irgendwie 50% von heute auf morgen die Wirtschaft runterschrauben, ja, ohne dass sich was ändert, da würde ich sagen, ändert sich ziemlich viel.
Da ändert sich ziemlich viel, bloß das persönliche Glücksempfinden des Menschen und das Wohlsein des Menschen, das körperliche Wohlsein des Menschen, wäre nicht gefährdet. Das würde ich mal als These aufstellen.
Okay, dem würde ich widersprechen. Ich würde sagen, wenn der Staat oder wer auch immer jetzt sagt, so ab, so wie es jetzt war, 10.01.,
ja,
machen wir nicht den Lockdown, sondern 50%.
Wirtschaftslockdown.
50%, ja, wird hier alles eingestampft.
Ja.
Das ist eine richtig krasse Krise. Und dann glaube ich, dass das Wohlempfinden, Krise ist ja auch, wenn man die Definition nimmt, ein Wendepunkt, irgendwas Unbekanntes, irgendwas, was Angst macht. Wenn in den Schlagzeilen oder auf der nächsten Pressekonferenz ab in 3 Tagen ist hier nur noch 50%, löst das die totale Krise, Verunsicherung, Ängste, Sorgen und was auch immer aus?
Ja, wahrscheinlich hast du recht, Simone.
Sehr wahrscheinlich.
Das war jetzt vielleicht auch nur eine steile These, um zu sagen, dass theoretisch der Staat sowas tun kann und dass ich da Corona auch als Chance sehe, wahrzunehmen, dass der Staat eigentlich handlungsfähig wäre, dass er auf Krisen reagieren kann. Das sehe ich schon als Chance an. Ich sehe das auch natürlich als Chance an, dass wir jetzt sehen, dass wir jetzt nochmal innehalten und sehen, was sind denn überhaupt relevante Bereiche der Wirtschaft oder was ist Bullshit-Job und was ist ein wichtiger Job. Oder dass wir sagen, eigentlich Corona mit dem Shutdown von gewissen Teilen des Handels und der Wirtschaft sind wir ja schon sozusagen visionär oder utopisch unterwegs, wenn wir so etwas wollen wie eine Postwachstumsökonomie. Da müssen wir Sachen runterfahren, da müssen wir Sachen sein lassen. Also auch da sehe ich Corona als Chance, da sehe ich auch die Möglichkeit, einfach mal innezuhalten und zu fragen, was wollen wir eigentlich im Leben? Was wollen wir, wie wollen wir uns hier auf der Welt betätigen? Was ist wirklich wichtig? Und ich glaube, da fällt eigentlich sehr viel raus.
Okay, das sehe ich auch, dass man durchaus innehalten kann und schauen kann, wie wollen wir leben? Ich glaube, irgendwie letzte ARD-Themenwoche hieß, glaube ich, auch so, wie wollen wir leben? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja.
Und schwierig dabei finde ich, du sprichst von einem Wir. Wie wollen wir leben? Ich finde, dieses Wir ist ein schwieriger Begriff, weil wer ist wir?
Ja.
Wenn wir es ganz klein brechen in der Familie, gibt es das Wir, aber das haben auch, wenn wir jetzt mal so ganz klassisch, Vater, Mutter, Kind, sind da auch schon unterschiedliche Interessen. Mhm. In einem Freundeskreis gibt es auch ein Wir und auch da sind unterschiedliche Interessen, die nicht immer stimmig sind. Und wenn man das so raufdenkt, ist dieses Wir schwierig. Und wenn du sagst, wir wollen eine Postwachstumsökonomie, würde ich jetzt mal dagegen halten, dass es einen Teil gibt, eine Gruppierung,
ja,
Teile der Bevölkerung, die das wollen, aber viele es nicht wollen und vielleicht auch viele nicht wissen, was es ist, was auch immer. Aber ich finde, dieses Wir herzustellen, ist schwierig.
Ja, definitiv. Und das Wir war jetzt auch unterschiedlich sozusagen von mir benutzt, mit unterschiedlichen Bedeutungen. Eigentlich müssten wir als Menschheit uns überlegen, wie wir leben wollen, was wir machen wollen, weil das, ich weiß es nicht, also mein realpolitischer Ansatz ist es nicht, den Staat zu verändern, jetzt in dem, was ich persönlich tue, sondern eben eine Gruppe von Menschen, die eine gewisse Proportion hat, die nicht zu klein ist und die nicht zu groß ist. Also sie darf nicht so groß sein, dass sie nicht mehr demokratisch ist und sie darf nicht so klein, dass sie nicht mehr wahrgenommen wird. Also sie braucht, also die Kunst des Politischen ist letztendlich auch eine Frage oder die Kunst des der Proportion, der Wohlproportionierung. Und das heißt, da müssen wir uns fragen, was das Wir ist. Das ist schon eine spannende Frage. Eigentlich müssten wir das natürlich gesamtgesellschaftlich lösen. Wenn Deutschland was schon machen würde, das wäre enorm, wenn 82 Millionen Menschen einen Weg oder wenn der Staat, wenn wir uns so organisieren könnten, dass wir als Staat etwas tun, damit die Zukunft besser wird, dass wir dem Klimawandel Maßnahmen entgegensetzen. Das würde ja global eine enorme Aufmerksamkeit bekommen. Wenn Deutschland sich tatsächlich absetzt von diesem wahnsinnigen Krieg gegen Natur und damit letztendlich Krieg gegen uns selbst.
Ja, aber auch da glaube ich, ist es schwierig oder ein langer Prozess, ein demokratischer Prozess, das überhaupt hinzubekommen. Und dann würde ich sagen, ist es auch schwierig in dieser unglaublich globalisierten Welt, wie man das umsetzt.
Absolut. So.
Und nochmal, ich würde ja gerne nochmal zurück auf dieses, weil Titel dieser Folge ist ja Corona als Chance.
Als Chance,
genau. Und da frage ich mich, ob das schon so eine Phrase ist. Also dieses Corona als Chance, ob das schon so eine Phrase ist, die jeder benutzt. Dass es eher so eine Projektionsfläche ist für eigene Wünsche.
Ja.
Also vielleicht Klimaaktivisten sehen darin die Chance, jetzt haben wir erkannt und es geht doch auch ohne. Unternehmerverbände sehen da andere Chancen.
Ja.
Amazon sieht darin die Chance, noch mehr Onlinehandel.
Ja.
Schulen oder irgendwelche Bildungsforscher sehen die Chance darin, dass jetzt endlich die Schule digitalisiert wird. Ich frage mich, ob es nicht eine Projektionsfläche für eigene Wünsche ist und und so zur Phrase verkommen ist.
Ja, vielleicht ist, ich glaube, gibt es denn etwas, was nicht eine Projektionsfläche ist für eigene Wünsche? Also ich meine, die eigenen Wünsche sind ja immer im Vordergrund und jeder auf dieses Wir, was wir zusammen bilden, besteht ja aus einzelnen Individuen und jeder und jede hat ja Wünsche im Leben und natürlich ist es, glaube ich, erstmal gut. Und da würde ich ja gerne, das war ja die Absicht von dem Titel oder von dieser Idee, dass wir in dieser Krise, in dieser Corona-Geschichte auch eine Chance wahrnehmen. Und was eine Chance ist, das definiert ja jeder Mensch für sich selber, was das Gute ist letztendlich. Das Gute von Jeff Bezos ist was anderes als das Gute von Simone Jansen. Und jeder Mensch hat da andere Interessen. Ich glaube aber hier bei Corona ist sicherlich das Gemeinsame und das Verbindende, dass jeder Mensch natürlich gerne möchte, sich schützen und seine Lieben. Und da glaube ich, gibt es eine große Gemeinsamkeit, außer jetzt bei den Corona-LeugnerInnen. Das finde ich auch sehr interessant, dass diese Menschen, wie die darauf reagieren, auf diese Krise.
Ja.
Aber klar, eine Projektionsfläche ist ja letztendlich das ganze Leben. Also ich meine, ich bin das Leben, ich werde vom Leben geprägt und ich kann das Leben auch ein Stück weit prägen. Und dadurch, dass ich sagen wir mal so, zusammenfassend kann man sagen, dass jeder etwas anderes damit möchte und einen anderen Umgang damit sucht. Und dass es vielleicht dann ganz schwierig ist, überhaupt da so ein Wir herzustellen, was wir damit machen können.
Ja. Ja, es löst einfach vielfältige Reaktionen aus.
Mhm.
Von Ängsten über diese ersten Panikkäufe, dass alle Toilettenpapier und Nudeln gehamstert, oder nicht alle, also
ja,
teilweise gehamstert worden ist. Unangepasstes Verhalten, Verschwörungstheorien, Rassismus, der in gewissen Bereichen weiter aufblüht und.
Mhm.
Aber natürlich auch Altruismus und so ein Wir-Gefühl und dass man andere schützen möchte. Ich finde diese Pandemie so unter so einem psychologischen Aspekt zu betrachten, wirklich auch spannend.
Ja, finde ich auch.
Wie reagieren wir individuell, wie reagieren wir überindividuell in Gruppierungen und so weiter. Ja,
ja, da finde ich das gerade für mich spannend, warum es so eine Korrelation gibt zwischen AfD-Anhängern und Corona-LeugnerInnen. Das frage ich mich wirklich, wie passt das zusammen?
Keine Ahnung.
Ich verstehe es auch nicht. Irgendeine Theorie?
Irgendeine Theorie, wie passt das zusammen?
Also eigentlich ist ja AfD so darauf bedacht, eine Innengruppe zu konstruieren, das deutsche Volk, und das Äußere als Bedrohung wahrzunehmen, also so Angst vor dem Fremden. Wenn wir sagen, das Virus ist das Fremde und natürlich ist da auch die Angst vor möglich, beziehungsweise es gibt einfach sehr viel Angst, dann müssten die eigentlich doch besonders gute MaskentragerInnen sein, MaskenträgerInnen, oder besonders viel Angst vor dem Corona-Virus haben. Von dieser Logik her, dass man eine Gruppe, also da wäre es, die Gruppe wäre dann sozusagen, oder die Grenze wäre der eigene Körper, und ich will das Virus nicht reinlassen. so das Virus als Flüchtlingsstrom, was in Deutschland reindringt, gegen das ich mich abschotte. Das kann ich natürlich nicht leugnen, ne? Also dass Menschen in Not hier nach Deutschland, nach Europa kommen, das kann ich nicht leugnen, während ich ein Virus nicht sehen kann. Und das kann ich sehr wohl leugnen, das geht. Es ist vielleicht das so, Vogel-Strauß-Taktik?
Ich überlege. Oder ist es eher dieses Antiwissenschaftliche? Geht es in die Richtung? Geht es in so ein Misstrauen etablierter, Erklärungsansätze? Ist es so ein Misstrauen einer gewissen, ja, ich weiß es, dass man, wenn aus einer bestimmten, also zum Beispiel diese, ich weiß gar nicht, ich will das eigentlich gar nicht wiederholen, diesen Schwachsinn, aber so, dass Bill Gates oder wer auch immer da Großes, Schlimmes im Schilde führt und uns alle irgendwie manipulieren und chippen und was da so alles kursiert, das ist ja, hanebüchen. Ich möchte eigentlich, ja, wie gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht hier wiederholen. So ein tief verwurzeltes Misstrauen, ist das. Ich weiß es aber auch nicht, ob das...
Ja, da frage ich mich dann auch, warum ausgerechnet die AfD es schafft, Menschen, die misstrauisch sind, für ihre Sache zu gewinnen. Auch Menschen, die jetzt der Staatlichkeit kritisch gegenüberstehen. Warum schafft es ausgerechnet die AfD als hyperstaatliche Partei, als Hyperstaatspartei, die den deutschen Nationalstaat viel stärker machen will, warum schafft es die, diese Menschen zu kriegen?
Das finde ich... Ja, ich glaube, dass es nicht so wirkt, dass sie ja dieses Oppositionelle haben gegen die etablierten Parteien und dass es vielleicht erst so auf den ersten Blick so wirkt, als würden sie das nicht wollen. Ich kann jetzt auch nicht, also ich kann vieles daran nicht verstehen, aber auch, ich glaube, das Frauenbild ist ja jetzt auch nicht so ganz, würde ich sagen, modern.
Ja, also eine hyperbürgerliche APO. Oder so eine hyperbürgerliche, sehr anschlussfähige bürgerliche Bewegung, die aber sich gleichzeitig gegen das Establishment wendet. Wobei die AfD ja vom Establishment von elitären Kreisen initiiert worden sind. Also zum Beispiel von dem Milliardär, dem Mövenpick-Besitzer aus der Schweiz. Der hatte ja richtig viel Kohle reingesteckt. Das ist ja ganz spannend.
Ja, bin ich jetzt gar nicht so im Thema.
Naja, aber das ist ja auch so eine Randgeschichte. Ich fand das nur sehr spannend, dass das ja zwischen AfD WählerInnen oder UnterstützerInnen und Corona-LeugnerInnen eben eine Schnittmenge besteht, was ich echt schräg finde.
Es ist die Frage, wie groß ist die Schnittmenge? Also gibt es da wirklich belastbare Studien, sage ich jetzt mal, Untersuchungen zu? Oder ist es so ein Gefühl? Also ich finde, da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein.
Also auf jeden Fall, hier ist doch nur so ein Flugblatt ins Haus geflattert mit so einer Deutschlandflagge drauf, so ein Corona-Leugner.
Ja, das war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, es war irgendwas gegen eine Warnung vor der Corona-Impfung ist ins Haus geflattert. Ich habe jetzt noch nicht recherchiert.
Und dann auf den Protestzügen gegen, also Querdenker, gab es ja Gespräche mit der Reichsbürgerszene. Also und diese Querdenker sind ja sehr populär. Also da gibt es auf jeden Fall offene Verbindungen zwischen Rechtsradikalen und diesen Querdenkern auf einer organisatorischen Ebene. Dann überhaupt die ganzen Proteste waren rechtsoffen. Und im Bekanntenkreis ist das ja auch leider so, dass ein Bekannter von mir da in die Corona-Verschwörungstheorie abgedriftet ist und gleichzeitig mir da noch so andere furchtbar heftig rechtsradikale und antisemitische Verschwörungstheorien präsentiert hat, was mich persönlich sehr geschockt hat. Also ich glaube schon, dass man das sagen kann.
Ja, wahrscheinlich, aber ich könnte jetzt so aus der Hüfte geschossen keinen Erklärungsansatz oder eine Idee anbieten, die nicht so sehr pauschal oder so sehr... angreifbar ist.
Das wäre auch hier vielleicht schon der Ansatz. Schreibt uns.
Wohin auch immer, das überlegen wir uns dann noch.
Überlegen wir uns noch, das kommt dann bei der nächsten Folge.
Nein, das heißt, man sagt dann immer, das steht in den Shownotes.
Es steht in den Shownotes. Genau, wohin ihr uns schreiben könntet, das interessiert uns. Warum scheint es eine Korrelation zu geben zwischen AfD-Anhängern und Corona-Leugnern? Woher kommt das? Ganz spannende Frage.
Okay, haben wir noch irgendwie Corona als Chance?
Corona als Chance? Ja, vielleicht noch persönlich, was ich da gerade jetzt alles so abbrenne an Budenzauber. Also ich habe mir völlig absurd, ich habe mir Apps installiert, die sozusagen monitoren, was ich gerade so mache. Es ist einmal eine Meditations-App, die macht am Anfang, also ich meditiere, ich stehe früh auf. Es gibt ja eh nichts zu tun, dann kann ich früh aufstehen. Ich meine, sonst, wenn es total viel zu tun hat, dann ist es ja irgendwie total krass geil, super lange zu schlafen und so. Aber jetzt, wo gar nichts zu tun ist, dann früh aufstehen, das ist der Wahnsinn. Und dann fange ich also an um 5.45 Uhr mit meiner Meditation und da auf dem meine Meditations-App macht dann Bing am Anfang Meditation und Bing am Ende meiner Meditation.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das kann die Wahnsinn, Bing. Diese Technik.
Und das ist das eigentlich Interessante, sie gibt mir dann eine Statistik aus. Dann steht da in einem Säulendiagramm, ich stehe überhaupt auf Säulendiagramme, dann steht da, wie lange ich meditiert habe und über welchen Zeitraum. Und das sind jetzt über 35 Tage schon, die ich ununterbrochen, also ich näher mich der persönlichen Erleuchtung, wo ich dann auch natürlich wieder ganz viel gesellschaftlich wirken kann. Ja, das finde ich ganz toll. Und da möchte ich auf keinen Fall, dass da meine Säule irgendwie leer bleibt. Das Gleiche ist bei meiner großartigen, habe ich mir auch installiert, ein Schrittzähler. Das mache ich jetzt auch seit 40 Tagen oder so, 35 Tagen, auch ohne Unterbrechung, also ohne eine einzige Säule leer zu lassen, bleibt also meine Statistik ist großartig. Und dann habe ich mir noch so eine Habit Bull, heißt die, da kann man dann selber programmieren, was man.
Oh Gott, jetzt wird es ganz deutlich, ist ein Werbeblock, Lars, oder? Scheiße. Das ist jetzt hier der totale Werbeblock.
Nein, ist es nicht. Okay, dann lass mal das mit Habit Bull weg. Das gibt ganz viele Apps, die das auch können. Und da habe ich jetzt zum Beispiel keine Chips, dass ich keine Chips esse. Habe ich da reingemacht. Mache ich jeden Tag so selber einen Klick, dass ich keine Chips esse. Und was habe ich noch? Heute habe ich reingetan, keine Serie mehr. Und positiv jeden Tag ein Smoothie. Und da bin ich auch wahnsinnig gut. Da sind auch überall grüne Punkte. Das bedeutet, das kann ich, das mache ich, das leiste ich. Und das finde ich, das hilft mir gerade total, da diese Statistik immer ohne Lücke, wie das ist ein Rechenschaftsbericht, eigentlich ein persönlicher Rechenschaftsbericht über mein Leben.
Okay, ich bin völlig fasziniert und frage mich so ein bisschen in Außenperspektive, was mag der eine Zuhörer, die eine Zuhörerin unseres Podcasts denken, wie man von, warum gibt es eine Schnittmenge zwischen Corona-Leugnern und AfD-Lern und plötzlich zwei Sekunden später sind wir bei der Meditations-App und bei dem Smoothie. Das finde ich ein gutes Konzept für unseren Podcast.
Ja, genau.
Ich wirklich. Ja, also da kann man einfach dran arbeiten.
Du hast gefragt, was gibt es noch? Und dann dachte ich, das muss ich unbedingt noch loswerden. Außerdem ist natürlich Meditation Corona, Quatsch, AfD-Prävention. Meditierende Menschen.
Das ist eine steile These natürlich.
Ja.
Die ist bestimmt auch schon, also, da gibt es belastbare Daten, bin ich mir sicher, sonst würde ich das nicht sagen.
Leute, die 10.000 Schritte am Tag gehen, jeden Tag einen Smoothie trinken, keine Chips essen und mindestens 25 Minuten mit einem Bing am Anfang und einem Bing am Ende meditieren, sind keine AfD-Wähler.
Okay, das muss natürlich noch von Forschergruppen belegt werden, würde ich jetzt...
Ja.
Gut, aber ist ein Ansatz. Vielleicht findet sich ja, vielleicht hört ja auch jemand zu und sagt, das ist doch...
Der eine Zuhörer, die eine Zuhörerin.
Genau. Ja, und dann macht darüber seine Master- oder Bachelorarbeit.
Genau. Und kein Alkohol trinken. Genau.
Ach, das ist nämlich
Alkohol. Das ist jetzt das Letzte. Meine letzte App heißt No More. No More. No More. Und die sagt mir jetzt, ich habe die gerade mal aufgemacht, 20 Tage bin ich jetzt ohne Alkohol.
Wahnsinn.
Und Wahnsinn. Guck dir an, was das schon für optisch allein schon.
Ja, ihr könnt das jetzt leider, aber ihr hört es an der Stimme. Es ist nicht eine unglaublich klare, geläuterte, also doch Katharsis.
Es ist eine Katharsis.
Also für dich eine persönliche Katharsis.
Absolut, absolut. Und das mache ich, das ist so mein Heidenspaß in dieser Corona-Krise. Und
Okay. Gut, Corona als Chance. Vielleicht, weiß nicht, wie lange sind wir denn jetzt schon dabei
eigentlich? Ich weiß auch nicht, guckst du mal, das ist dein Programm.
Es ist mein Programm, aber ich sehe ja nicht so gut.
Guck doch mal gerade. Und?
Lars, wo sieht man es denn?
Ich habe keine Ahnung, warte, ich guck mal. Ich weiß es auch nicht,
aber ist egal.
Gefühlt?
Wir können ja gefühlt
30 Minuten?
Ja, das ist aber noch eine gute Zeit.
Ja. Vielleicht noch als Abschluss oder nicht als Abschluss oder noch als, ich finde das noch interessant, dass ja Corona eine Zoonose ist. Ich weiß aber gar nicht, ob man das so ausspricht. Zoonus oder sowas? Ob
Zoonose? Das Englisch? Ja, ich, nee, da, das ist ein Fachbegriff.
Ja. Ich guck mal gerade.
Nein, dann es wird mit Doppel-O. Ich weiß, wie es geschrieben wird. Ich weiß, wie es geschrieben wird. Und ich habe mich aber auch gefragt, also es ist ja Zoo drin.
Genau. Und Mose. Ja. Es wird mit einem O geschrieben.
Nein.
Ja gut, der Zoo wird natürlich mit zwei O geschrieben.
Nein, Zoonosen. Ich habe interessanterweise, jetzt wo du es sagst, ich habe beim Aufräumen, weil das machen ja auch viele jetzt,
ja,
während der diversen Lockdowns, es wird aufgeräumt,
genau,
in Deutschland.
Also als Chance.
Corona als Chance, endlich eine aufgeräumte Wohnung.
Genau.
Das haben wir bisher außer Acht gelassen.
Ja, das ist richtig.
Aber jetzt beim Aufräumen ist mir eine Geo aus dem Jahre Februar 2011 in die Hände gefallen.
Ja.
Und mit einem Thema Angriff aus dem Tierreich. Und da ging es nämlich genau um solche Zoonosen, wie immer sie ausgesprochen werden. Und sie werden wie der Zoo mit Doppel-O und dann kommen die Nosen.
Aber die Nose wird dann mit einem O geschrieben.
Ja, die wird mit einem
genau,
O geschrieben. Also ach so, wir haben einen vorbeigeredet.
Ja, genau.
Ich dachte schon, ich breche den Podcast hier mit dir ab, wenn du Zoo mit einem O schreiben möchtest. Das geht gar nicht. Okay, wo wir jetzt drüber sprechen. Also wie gesagt, 2011.
Zoon, Tier und Nosos, Krankheit.
Ja, genau. Ich war wirklich irritiert. Also da ging es dann eher um Ebola, HIV, Malaria und so weiter, aber auch SARS, Schweinegrippe, Schweinepest war es, Vogelgrippe war. Also,
ja, ja, genau.
Und dann steht im einleitenden Satz, Forscher sehen in solchen Zoonosen die Seuchen des 21. Jahrhunderts und wollen für einen nächsten Ausbruch gewappnet sein.
Das hat 2011. Ja gut geklappt.
Das hat gut geklappt.
Ja.
Und das... Vielleicht schließt das Ganze so, Corona als Chance. Ja, man muss sie aber dann auch ergreifen.
Ja.
Ja, so dieses, man muss jetzt, sagen wir mal, jetzt haben wir die Pandemie und jetzt möchte ich aber bitteschön, dass dann auch sich gewappnet wird für hoffentlich nicht weitere, aber es wird ja immer schon so gesagt, die nächste, ich will jetzt nicht übertreiben, steht schon vor der Tür. Das ist natürlich auch so ein bisschen Panik machen, weiß ich nicht, ist aber auch nicht mein Metier, ich kenne mich da nicht aus. Aber auf jeden Fall, dass man etwas daraus lernt. Wie werden wir, da haben wir wieder den Begriff Resilienz, wie werden wir als Gesellschaft, als Bevölkerung, als Land, als Welt resilienter?
Mhm.
Was brauchen wir? Welche Strategien müssen so ein bisschen schon in der Schublade liegen? Im Großen wie im Kleinen.
Ja, und vor allen Dingen auch, was sind die Ursachen dieser Zoonosen? Der Mensch dringt immer weiter in die Gebiete der Tiere ein, der Wildtiere ein. Und das heißt, es ist so auch da ein schädliches Verhalten, ein destruktives Verhalten, was der Mensch der Natur entgegenbringt. Immer weitere Räume werden okkupiert vom Menschen und immer mehr Tiere werden auch tatsächlich als Nutztiere gehalten und gegessen. Weltweit steigt ja die Tierproduktion enorm an. Das sind alles Gefahren und also da auch die Ursachen möglichst.
Genau, das auch. Das war in diesem Artikel auch, dass man sozusagen auf Virenjagd gegangen ist in irgendwelchen Fledermaushöhlen und so.
Ja.
Das ist eigentlich ganz spannend.
Ja.
So. Und da wurde eigentlich Drosten oder Drosten? Drosten, oder?
Ich glaube Drosten.
Drosten, ne?
Ja.
Drosten. Und da dachte ich, aha, der hat 2011, war der auch schon bekannt. Ist mir erst jetzt sozusagen durch Corona ins Bewusstsein. Also, dass er so ein, ich nenne es jetzt mal berühmter Virologe ist.
Ah, okay.
Bekannter, berühmter Virologe. Ja.
Ja. Ja, das wusste ich auch nicht. Ja, wie kriegen wir das jetzt so zu Ende? Wie kann man sowas zu Ende machen, wenn man so, also wie kriegt man jetzt so eine Landung hin? Ne? Jetzt ist man gestartet irgendwie und
ja,
wie kriegt man jetzt so
ja,
das ich, rund? Also wir wollten ja auch so Entertainment, so Infotainment machen. Ne? Also wir haben jetzt eigentlich kaum Informationen gegeben. Es war ja reine Unterhaltung, aber vielleicht kann man noch irgendwie, weiß ich nicht.
Jetzt müssten eigentlich noch so Zahlen kommen.
Oder
so.
Ein Witz. Soll man einen Witz
ja, aber das
erzählen?
Ist ja, aber das sind ja, wenn du sagst, war bisher Unterhaltung, wäre der Witz ja noch.
Nochmal mehr, es müsste eigentlich noch mehr Fakten kommen.
Also es müsste jetzt eigentlich ein Säulendiagramm kommen, ein verbales Säulendiagramm.
Ja, warte mal.
Oder vielleicht gar kein Ende. Wir hören einfach auf, weil letzten Endes haben wir so viel angeschnitten. Es hatte was sehr Assoziatives, was ich ganz schön finde. Es war wie so eine Mindmap und wir sind so ein bisschen gesprungen. Also wir haben es ja geschafft von Meditation über AfD, über, ich weiß es schon alles nicht mehr. Und von daher, da jetzt ein Fazit zu ziehen, mein Fazit war schön mit dir, Lars. Jansen und Lange. Völlig durcheinander gibt es monatlich.
Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns eine nette Bewertung.